NDR Info. Themen des Tages.
Die Prognose fällt klar aus. 0,0% Wachstum. Die Wirtschaftsweisen sehen die deutsche Wirtschaft weiter stagnieren. Und das trotz der massiven öffentlichen Investitionen, die sich die Bundesregierung vornimmt. Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir blicken außerdem auf die Besetzung der Ausschussvorsitze im Bundestag, auf die Festnahme einer rechten Terrorzelle im Schüleralter und auf das juristische Scheitern von Nordseefischern gegen EU-Fangverbote. Nach der Bundesregierung hat auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seine Wachstumsprognose nach unten korrigiert. 0,0% wird die Wachstumsrate in diesem Jahr erreichen. Das bedeutet lupenreine Stagnation. Dabei sehen die Wirtschaftsweisen durchaus positive Impulse. Natürlich vor allem die Schuldenpakete für Verteidigung sowie Infrastruktur und Klimaschutz, die Union, SPD und Grüne gemeinsam auf den Weg gebracht hatten. Aber da ist eben auch Donald Trumps erratische Handelspolitik. Zölle könnten die deutsche Exportwirtschaft erdrücken. Jan-Frederik Willems.
Es hätte eigentlich alles so schön sein können in Sachen Wirtschaft.
Die Weltwirtschaft war im Jahr 2024 schon zurück auf ihrem Wachstumspfad.
Sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm und meint damit, Corona-Flaute vorbei und Energiekrise einigermaßen überstanden. Die Ampel stand auf grün für die Weltwirtschaft. Aber irgendwas ist ja immer. Und dieses Mal ist es Donald Trump, der die Wirtschaftsaussichten eintrübt.
Im Prognosezeitraum, also den Jahren 2025 und 2026, dämpfen aber die sprunghafte und unberechenbare Handelspolitik der USA und die dadurch auch stark erhöhte politische Unsicherheit das globale Wachstum.
Und wo das globale Wachstum gedämpft wird, kühlt sich auch die exportorientierte deutsche Wirtschaft stark ab. 0% Wachstum, sagt der Sachverständigenrat für Wirtschaft in seiner Frühjahrsprognose für das laufende Jahr voraus. Damit kassiert das Beratergremium der Bundesregierung seine Herbstprognose aus der Zeit vor Trump, in der man immerhin noch ein Wachstum von 0,4% für dieses Jahr erwartet hatte. Die deutsche Schwäche kann man allerdings nicht nur auf das Ausland schieben. Auch hausgemachte Probleme schnüren der Wirtschaft die Luft ab. Stichwort Bürokratie. Der Wirtschaftsweise Martin Werding gibt vor, was hier passieren muss.
Es ist klar, wo wir hin müssen. Antrags- und Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt werden, Infopflichten auf das Nötigste reduziert werden, teilautomatisiert werden, vorausgefüllte Formulare, lauter solche Dinge, die man im Grunde immer wieder hört in dem Kontext, finden Sie in unseren Handlungsoptionen.
Allerdings bemängelt Werding, dass Bürokratieabbau auch in der Vergangenheit groß angekündigt war, bisher aber keine nachhaltigen Erfolge erzielt werden konnten.
Wir hatten jetzt über 10 Jahre verteilt 4 Bürokratieentlastungsgesetze. Die haben den Aufwuchs der gemessenen Bürokratiekosten, und das ist vielleicht auch nur ein Teil des ganzen Bildes, verhindert. Aber jedes Mal gab es nach einem Rückbau auch einen Wiederanstieg auf das Ausgangsniveau.
Der deutsche Bürokratieabbau in der Dauernegativschleife. So wie die Wirtschaft selbst. Die Flaute ist im 3. Jahr angekommen. Solange ist das Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik noch nie ausgeblieben. Doch es gibt Hoffnung. Das Finanzpaket, das Schwarz-Rot noch im letzten Bundestag mit der Hilfe der Grünen zusammengeschnürt hat, 500 Milliarden Euro für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz, nochmal so viel für die Verteidigung. Wird das Geld gut eingesetzt, erwarten die Wirtschaftsweisen 2026 ein Wachstum von immerhin 1%. Doch auch hier gibt es ein großes Aber. Denn Geld allein löst keine Probleme. Die Wirtschaftsweisen warnen davor, mit den extra Milliarden nur Ausgaben zu finanzieren, die eigentlich aus dem normalen Haushalt kommen müssten. Die Vorsitzende des Sachverständigenrats Monika Schnitzer.
Wir machen in unserem Gutachten sehr klar, dass es ganz wichtig ist, dass das Geld nun investiv ausgegeben wird. Also wirklich in Straßen, in Brücken, in Maßnahmen wie Ausbau der Bahn. Das sind die Dinge, die es jetzt wirklich braucht. Nicht aber zur Finanzierung von Wahlgeschenken.
Explizit kritisieren die Wirtschaftsweisen in dem Zusammenhang die von der Regierung versprochene Senkung der Gastronomiesteuer, die Mütterrente und die Agrardieselsubventionen. Stattdessen hat Monika Schnitzer eine klare Anweisung an Kanzler Merz und Co.
Das Wichtigste, was jetzt getan werden muss, ist schnell in die Gänge kommen. Das heißt, das Finanzpaket auch wirklich schnell umsetzen, klar machen, wofür wird es ausgegeben, Planungsgenehmigungsverfahren zu beschleunigen, damit das Geld dann wirklich auf die Straße kommt, damit es wirksam wird.
Klappt das alles, hoffen die Wirtschaftsweisen, könnte Deutschland im kommenden Jahr endlich einen Schlussstrich unter die Wirtschaftskrise ziehen.
NDR Info. Die Meinung.
Schlechte Aussichten also für die deutsche Wirtschaft in einer Welt voller Unsicherheiten. Welcher Weg führt aus der Krise? Der Kommentar von Hans-Joachim Viehweger.
Es läuft nicht rund mit der deutschen Wirtschaft. Das zu sagen ist längst ein Allgemeinplatz. Klar, wir haben so einige Krisen hinter uns. Corona, Ukraine, Energie. Krisen, die andere Länder besser gemeistert haben als wir. Die Wirtschaftspolitik der Ampel war zu lange in Details verliebt, zu sehr auf Subventionen ausgerichtet. Da musste die Politik immer ein Wörtchen mitreden. Verständlich, aber mühsam und lähmend. Jetzt besteht die Chance zum Neuanfang. Es kann wieder aufwärts gehen, wenn die Politik die Wirtschaft endlich wieder machen lässt. Weniger bürokratische Vorgaben, mehr Vertrauen, das wäre schon mal sehr hilfreich. Zusätzliche Impulse können aus dem milliardenschweren Schuldenpaket kommen, so auch die Einschätzung der Wirtschaftsweisen. Zuverlässige Verkehrsverbindungen, ein Schwerpunkt auf Digitalisierung gerade in der Verwaltung, auch die zusätzlichen Ausgaben für die Bundeswehr, all das kann das Wachstum fördern, wenn die Politik die gigantischen Verschuldungsmöglichkeiten klug nutzt und die Gelder nicht zweckentfremdet. Die Gefahr dafür besteht durchaus. Man muss sich nur einmal anhören, was inzwischen alles den Stempel Investitionen bekommt. Da ist von Investitionen in die soziale Sicherheit die Rede, bis hin zu Investitionen in die Demokratie. Schnell kann man den Eindruck bekommen, dass alles irgendwie Investition ist, von Ausgaben für unsere Sicherheit bis hin zum Rentenzuschuss. Dabei muss die Politik gerade mit den zusätzlichen Schulden äußerst verantwortungsbewusst umgehen und fair. Es ist schließlich das Geld unserer Kinder, das wir heute schon ausgeben. Das geht nur dann in Ordnung, wenn unsere Kinder auch etwas davon haben. Wenn also nicht hintenrum doch Wahlgeschenke verteilt und Sozialausgaben erhöht werden. Zum Beispiel, indem Ausgaben aus dem regulären Haushalt nun mit Schulden aus dem Sondertopf bezahlt werden. Letztlich ist es mit staatlichen Schulden ganz genauso wie mit den privaten Schulden. Es ist in Ordnung, wenn ich Schulden aufnehme, um damit ein Haus zu bauen. Etwas ganz anderes ist es, wenn ich mir auf Pump eine Weltreise leiste, auch wenn ich da natürlich von einer Investition in mein Wohlbefinden sprechen kann. Nochmal, es kann wieder aufwärts gehen, wenn Schulden sinnvoll und klug eingesetzt werden, wenn Politik nicht nur an das Hier und Heute denkt und wenn sie den Mut hat, auch die langfristigen Probleme der deutschen Wirtschaft anzugehen, insbesondere bei den Sozialversicherungen. Geld allein reicht dafür nicht.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger. Viel parlamentarische Arbeit spielt sich nicht im Plenarsaal unter der Reichstagskuppel ab, sondern in den Ausschüssen. Fachpolitiker beugen sich dort zuerst über Gesetzentwürfe, gehen auch in den Dialog mit Verbänden und Wissenschaftlern, ändern die Vorlagen aus dem Kabinett und verabschieden Beschlussempfehlungen fürs Plenum. Außerdem können die Ministerinnen und Minister befragt werden, auch nicht öffentlich. Grob gesagt steht jedem Ministerium ein Ausschuss gegenüber. Vergangene Woche sind diese Gremien eingesetzt worden. Heute haben sie ihre konstituierenden Sitzungen. Und es gibt Trouble um die Vorsitze, nämlich die, die der AfD zustünden. Dagmar Pepping im Hauptstadtstudio war meine Gesprächspartnerin darüber am Nachmittag. Welche Vorsitze strebt die AfD an? Und ist sie heute irgendwo bislang zum Zug gekommen?
Die AfD ist bislang nirgendwo zum Zug gekommen. Alle vier Kandidaten in den vier Ausschüssen heute Nachmittag sind bisher bei den Abstimmungen durchgefallen. Das war so im Haushaltsausschuss, das war so im Rechtsausschuss, in dem für Finanzen und dann eben auch in dem Ausschuss für Arbeit und Soziales keine Mehrheiten. Und jetzt warten wir noch eben ab. Heute am frühen Abend wird es Abstimmungen geben, eher noch im Innenausschuss und im Petitionsausschuss. Aber ich wage vorauszusagen, dass auch in diesen beiden Ausschüssen die Kandidaten der AfD keine Mehrheit kriegen.
Ja, wie stellen sich die anderen Fraktionen da auf? Sind sich alle einig, dass die AfD keine Vorsitzenden stellen darf? Und ist man da nicht in Konflikt mit der Geschäftsordnung des Bundestags?
Alle vier Fraktionen sind sich da einig. Also die Linke würde, glaube ich, sich lieber die linke Hand abhacken, als einen AfD-Kandidaten zu wählen. Die Grünen wollen auch nicht zustimmen. Und die SPD macht es auch klipp und klar. Die sagen, es ist eine Frage von Haltung bei dieser Abstimmung. Das hat der Dirk Wiese, der neue parlamentarische Geschäftsführer der SPD, heute auch noch mal so begründet.
Diese Partei hat sich immer weiter radikalisiert. Tatsächlich ist immer weiter nach rechts komplett abgedriftet in den letzten Jahren. Und von daher Nein, für uns ist das eine klare Haltungsfrage. Wir wählen keine Abgeordneten der AfD in entsprechende Position.
Beim Koalitionspartner bei der Union war das Bild ein bisschen differenzierter. Da hatte ja auch schon vor ein paar Wochen Jens Spahn eine Diskussion angestoßen, damals noch als Fraktionsvize, und hat gesagt, dass man die AfD in Opposition wie die anderen Parteien behandeln sollte. Und da gab es ja dann auch einen leichten Kurswechsel in den letzten Tagen. Aber da gibt es schon noch Leute, die sagen, mein Gott, wenn wir so weitermachen und immer die Kandidaten ablehnen, von denen es auch einige gibt, die durchaus akzeptabel wären, dann ist das immer Wasser auf den Mühlen der AfD. Und man müsste sich vielleicht mal dort eine neue Strategie überlegen. Aber dieses Mal hat man eben mit der SPD gestimmt. Und mit der Geschäftsordnung, ja, die ist da relativ vage. Die sagt, die Abgeordneten müssen die Vorsitzenden wählen. Aber man kann nun einmal einen Abgeordneten, einen frei gewählten des Bundestages, nicht dazu zwingen, gegen die Überzeugung für einen Kandidaten zu stimmen. Und deswegen kriegen die AfD-Kandidaten keine Mehrheit.
Dagmar Pepping, kurz mal zur anderen Seite geblinzelt. Wie hält es denn die Union mit der Linken? Man betont ja sonst immer gern, dass man zur AfD und der Linken auf Abstand geht. Wählt man linken Politiker zu Ausschussvorsitzenden mit?
Also die beiden Kandidaten der Linken für die Ausschüsse, die sind gewählt worden. Also es ist zum einen Karen Ley, die ist dann die Vorsitzende des Ausschusses für Bauen und Wohnen und Stadtentwicklung, die ist gewählt worden. Und Lorenz Göster-Beutin aus Schleswig-Holstein, der den Umwelt- und Klimaausschuss leitet, ist ebenfalls gewählt worden. Also da macht man diese Unterscheidung nicht. Und diese Wahl liegt nicht unter den Unvereinbarkeitsbeschluss, den die Union mit der Linken hat.
Wer führt die Ausschüsse nun, wenn AfD-Kandidaten nicht ins Amt gelangen?
Also zunächst einmal in den Ausschüssen, wo man durchgefallen ist, ist jetzt jeweils der dienstälteste Abgeordnete sozusagen derjenige, der die Sitzung leitet. Und dann in der nächsten Sitzungswoche, die ist Anfang Juni, sollen dann die stellvertretenden Ausschussvorsitzenden gewählt werden. Und dann werden sozusagen die Leute gewählt, die vermutlich in den nächsten 4 Jahren geschäftsführend den Ausschuss leiten, weil ja eben die AfD-Kandidaten für den Vorsitz nicht gewählt werden. Also diese Ausschüsse sind nicht führungslos. Dann werden dann die Stellvertreter den Job machen. Das war übrigens in der letzten Legislaturperiode auch schon so. Da waren ja auch AfD-Kandidaten durchgefallen. Dann haben halt die Stellvertreter den Job gemacht.
Wie geht die AfD diesmal damit um? Kostet man die Opferrolle aus oder versucht man erneut rechtlich dagegen vorzugehen?
Das fand ich interessant. Da ist die AfD bislang wirklich zurückhaltend auf die Frage, ob sie noch mal nach Karlsruhe gehen. Und da hatten sie ja im letzten Herbst ziemliche Klatsche gekriegt vor Gericht. Da waren sie sehr vage. Sie wollten nicht antworten, ob man noch mal dorthin geht. Ob die Opferrolle auskosten, ja, kann man sagen. Also Alice Weidel war heute fuchsteufelswild, nachdem die ersten Kandidaten durchgefallen waren, und hat sich dann eben auch vor die Presse gestellt und das hier gesagt.
Was hier passiert ist, es ist nichts anderes als eine willkürliche Diskriminierung von 10 Millionen Wählern und von der Alternative für Deutschland.
Und die hat dann gesagt, diese Blockade muss aufhören. Ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla hat von Kinderspielchen gesprochen, hat auch gesagt, das kann so nicht weitergehen, das ist Willkür und Diskriminierung. Also die Kritik der AfD an den Entscheidungen der anderen Fraktionen, ihre Kandidaten nicht zu unterstützen, die war heute wirklich heftig, aber auch wirklich erwartbar.
Einschätzungen von Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping. Sie sind jung, verblendet, radikal und gewaltbereit. In Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren eine neue, junge Neonazi-Szene ausgebildet. Eine Terrorzelle, die sich letzte Verteidigungswelle nennt, hat die Bundesanwaltschaft jetzt zerschlagen. 5 junge Männer wurden heute in den frühen Morgenstunden festgenommen, 2 von ihnen in Mecklenburg-Vorpommern. Darüber habe ich mit dem ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg gesprochen. Wer sind diese Männer bzw. Jugendlichen? Und lebten sie im Untergrund oder führen sie ansonsten ein unauffälliges Leben?
Ja, man muss sagen, dass sie im Endeffekt bisher ein weitgehend unauffälliges Leben geführt haben. Einige kommen aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Die beiden in Brandenburg Festgenommenen gingen aufs Gymnasium, und umso mehr erschüttert einen, wenn man sich die Schwere dieser Straftaten ansieht, die bereits begangen worden sind und die man begehen wollte. Der Jüngste ist 14 Jahre alt, der Älteste 21, und dieses junge Alter führt eben dazu, dass man mit besonderer Sorge auf das blickt, was sich da am rechten Rand entwickelt hat. Es ist nicht die einzige Jugendgruppe dieser Art, aber die letzte Verteidigungswelle ist nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft im Moment die gefährlichste und radikalste.
Welche Taten hat diese Organisation begangen und welche Visionen haben diese Jugendlichen? Sind das eher sowas wie Hooligans, die sich an gelegentlicher Gewalt berauschen, oder gibt es da eine gefestigte Ideologie?
Da scheint es eine gefestigte Ideologie zu geben, auch wenn man sicherlich in diesen jungen Jahren noch die Hoffnung haben kann, dass man die auch mit vernünftigen Präventivmaßnahmen aus dieser Ecke noch wieder rausholen kann. Aber wenn man sich anguckt, was da in diesen Chats, und so waren sie organisiert, in Chatgruppen verbreitet wird, dann ist das harte Nazi-Ideologie mit schwerer Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Und im Endeffekt war hier das Ziel, schwerste Straftaten zu begehen. Man sah sich als die, im wahrsten Sinne des Wortes, letzte Verteidigungswelle für die deutsche Nation. Das war das Selbstverständnis dieser Gruppe. Und man war eben der Überzeugung, dass man hier nur mit Gewalttaten die Ziele erreichen kann, die man sich gesteckt hatte. Und da reden wir über schwerste Brandstiftung. Es wurde ein Kulturzentrum in Brandenburg niedergebrannt. Nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft hat man in Kauf genommen, dass auch Menschen zu Tode kommen, was Gott sei Dank nicht passiert ist. Es wurde eine Asylbewerberunterkunft in Thüringen attackiert und ein weiterer Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Brandenburg war offenbar geplant.
Erst gestern hat das Bundeskriminalamt den Anstieg rechtsextrem motivierter Straftaten, aber eben auch Gewalttaten vorgerechnet für 2024. Haben die Sicherheitsbehörden solche jungen Terroristen auf dem Schirm? Sie sagten, es gibt mehrere Gruppen, die bekannt sind.
Die haben die auf dem Schirm. Sie kommen aber zum Teil natürlich auch in schwierige Situationen. Unter 14-Jährige darf der Verfassungsschutz gar nicht beobachten. Und die sind in Gruppen organisiert, in Chatgruppen, die zum Teil verschlüsselt kommunizieren. Das müssen sie alles immer erstmal mitbekommen. Es gibt eine relativ große Zahl solcher Gruppen mittlerweile. Und die 8 Beschuldigten heute sind möglicherweise auch nur die Spitze des Eisbergs. Man geht davon aus, dass zu dieser Gruppe Letzte Verteidigungswelle insgesamt 200 Personen gehören, die sich überall in Deutschland aufhalten.
Der ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg. Nina Kolleg ist Professorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Universität Potsdam und befasst sich intensiv mit Rechtsradikalismus. Mein NDR-Info-Kollege Sebastian Ottowitz hat sie am Nachmittag gefragt, inwieweit sie das junge Alter der Festgenommenen erschreckt.
Das erschreckt mich natürlich schon, vor allem ja auch das Ausmaß, das es aktuell angenommen hat und auch was der aktuelle Fall zeigt. Aber wirklich wundern tut es mir nicht, dadurch, dass es ein schleichender Prozess ist, der sich auch schon lange angezeigt hat und der sich jetzt in solchen konkreten oder auch geplanten Straftaten dann eben niederschlägt.
Welchen Prozess meinen Sie da ganz konkret?
Einmal die Gewaltverherrlichung, auch die Neigung zu Gewalt unter jungen Menschen. Das Klima ist immer rauer geworden. Auch, dass eben solche rechtsradikalen Chatgruppen existieren und auch ganz gezielt Kinder und Jugendliche ansprechen und involvieren. Das ist eben ein Prozess, der sich schon lange angebahnt hat. Also viele radikalisieren sich erstmal so auf Schulhöfen im Netz, aber das wird dann oft eben weitergeführt in solche Chatgruppen. Und in den Chatgruppen sind immer jüngere Menschen auch unterwegs, also oft auf Telegram, die dann dort eben auch zu Gewalt aufgerufen werden. Das gibt's ja auch nicht nur im rechtsradikalen Milieu, sondern auch beispielsweise im islamistischen Milieu oder in anderen Gruppen, wo dann eben auch wirklich junge Menschen, Kinder, Jugendliche aufgerufen werden, Straftaten zu begehen und diese dann auch gezielt planen. Auch beispielsweise sexistische Gewalt, wie wir jetzt auch beispielsweise in der Serie Adolescence gesehen haben.
Radikalisierung also über soziale Netzwerke, über Chatgruppen. Was kann man denn dann da aber tun? Weil wir können ja nicht immer dabei sein, wenn Kinder und Jugendliche am Handy sind.
Ja, also erstens betrifft es ja nicht alle Kinder und Jugendliche, wobei alle damit konfrontiert werden. Das ist der Fall. Zweitens aber noch ein wichtiger Punkt. Es findet ja nicht nur in den sozialen Netzwerken statt, sondern die Personen treffen sich ja dann auch im realen Leben. Das sehen wir bei islamistischen Aufmärschen beispielsweise, auch in rechtsradikalen Milieus gibt es dann Treffen, gerade auch in ländlichen Räumen, wo dann eben Kulturzentren von Rechtsradikalen übernommen werden etc. Tun können wir viel, Aber es ist natürlich nicht so einfach. Also beispielsweise ist es keine Lösung, jetzt einfach die sozialen Medien zu verbieten, weil wir sehen ja, das trifft schon so junge Personen, die dann, weiß nicht, auch schon mit 10 beispielsweise auf TikTok sind oder Telegram nutzen und einfach ein anderes Alter eingeben. Also wenn wir es jetzt einfach verbieten würden, dann würden wir das Problem nicht lösen. Aber es gibt natürlich sehr viele Ansätze. Also insbesondere die Prävention muss gestärkt werden. Es muss unbedingt eine fundierte Medienbildung in den Schulen und in den außerschulischen Einrichtungen gestärkt werden, aber auch eine Familienarbeit, also dass mit den Eltern gearbeitet wird, mit den Familien gearbeitet wird, dass die Kinder in ihrer Resilienz und psychischen Stärke so gestärkt werden, dass sie gar nicht erst dazu tendieren, in solche Gruppierungen dann reinzugeraten. Und wenn sie in diesen Gruppierungen schon sind, dass eben wirklich systematisch auch Exit-Programme aufgebaut werden, die diese jungen Menschen da wieder rausholen.
Aber wie wollen Sie die jungen Menschen denn da erreichen und auch die Eltern, wenn das nicht ausschließlich in der Schule passieren kann?
Naja, also in den Chaträumen können wir sie ja erreichen. Das ist ja jetzt auch passiert. Also solche Chaträume sind ja dann eben auch meistens der Öffentlichkeit zugänglich. Von daher ist es ja auch möglich, da sich rein zu mogeln oder wie auch immer, also da mitzubekommen, was da passiert.
Und wer sollte das tun? Wer kann sich da in diese Chaträume hineinmogeln, wie Sie das sagen?
Als Wissenschaftler tun wir das natürlich. Da lesen wir dann teilweise mit. Und was natürlich auch hier gefragt wird, ist die Polizei, die das hier tun sollte und Pädagogen. Ja, es gibt ja auch digitale Sozialarbeiter, die ausgebildet werden und die sich dann auch in diesen Räumen bewegen und dazu beitragen, dass sich eben junge Menschen auch wieder entradikalisieren.
Professorin Nina Kolleck, die Erziehungs- und Wissenschaftlerin und Soziologin, lehrt an der Uni Potsdam. Das war ein Gespräch mit meinem Kollegen Sebastian Ottowitz. Das Sylter Außenriff, ein großes Naturschutzgebiet. Dort leben Krabben und viele Fische, also auch ein Paradies für Fischer. Aber vor 3 Jahren hat die EU-Kommission den Fischfang in diesem Gebiet verboten. Auch andere Teile der Nordsee waren von dem Verbot betroffen. Die Begründung, das Fischen würde den Meeresboden und damit die Natur zu stark beschädigen. Dagegen haben sich Fischer juristisch gewehrt, das Verbot gehe zu weit. Über diese Frage hat jetzt das EU-Gericht entschieden. Die Kommission darf solche Verbote aussprechen. Ekzona Hüseni über das Urteil und was die Betroffenen rechtlich erreichen wollten.
Dirk Sander aus Ostfriesland ist 75 Jahre alt. Er war insgesamt 45 Jahre Fischer. Dass in weiten Teilen der Nordsee nicht mehr gefischt werden darf, kann er nicht nachvollziehen.
Die Nordsee ist so groß, dass die Fische nur dahin schwimmen, wo die Umweltschützer nur gerade ein Gebiet eingerichtet haben. Da ist nicht mehr zu rechnen. Die Fische haben ihren eigenen Kopf.
Mit seinem kleinen Fischerboot hat Dirk Sander 45 Jahre lang Krabben, Schollen und Seezungen gefangen. Mit der Fischerei hat er seinen Lebensunterhalt bestritten. Mittlerweile ist er in Rente. Sein Sohn und sein Enkel sind in seine Fußstapfen getreten. Auch sie leben von ihrem Beruf als Fischer. Ob das auch in Zukunft noch möglich sein wird, ist allerdings unklar. Denn 2022 hat die EU-Kommission den Fischfang in einigen Schutzgebieten in der Nordsee verboten. Zum Beispiel im Sylter Außenriff. Der Grund, es handele sich um Naturschutzgebiete. Der Fang von Krabben und Fischen, zum Beispiel mit Schleppnetzen, würde den Meeresboden zu stark beschädigen. Und dadurch würde der Lebensraum der Tiere gefährdet. Dirk Sander und der Fischerverband, dessen Präsident er ist, kritisieren unter anderem, die Gebiete, in denen die EU-Kommission das Fischen verboten hat, sind viel zu weitläufig. Die Verordnung sei unverhältnismäßig. Es hätte ausgereicht, kleinere Gebiete festzulegen, so Sander. Deshalb hat sein Verband die EU-Kommission verklagt. Dafür haben die 200 Fischereibetriebe, die im Verband sind, extra Geld zusammengelegt.
Jeder Kutter musste bezahlen und das haben wir uns zurückgelegt. Und mal sehen, was wir da jetzt von bezahlen können. Die Rechtsanwälte müssen bezahlt werden und das ganze Verfahren.
Das Geldsparen hat sich aber erstmal nicht gelohnt. Denn das EU-Gericht erster Instanz hat die Klage des Fischerverbandes abgewiesen. Die EU-Kommission habe beim Fangverbot ein weites Ermessen. Der Fischerverband habe nicht nachweisen können, dass die Kommission dieses Ermessen überschritten habe, so das Gericht. Für Dirk Sander ist das eine große Enttäuschung. Für die Zukunft sieht er schwarz. Er macht sich auch Sorgen um die Zukunft seines Sohns und seines Enkels.
Ja, im Moment fischen sie hier vor der Küste. Da tut das noch nicht so weh, aber wir wissen ja nicht, das ganze System verändert sich da draußen. wo sie die nächsten Jahre fischen müssen, vielleicht etwas weiter von der Küste ab und in diesen Gebieten, die jetzt geschlossen werden.
Naturschützer zeigten sich dagegen erfreut über das Urteil. Der Naturschutzverband BUND sieht darin ein wichtiges Zeichen für den Schutz des Meeres in Europa. Aber für die Naturschützer gehen die Fangverbote noch nicht weit genug. Sie fordern ein vollständiges Verbot der Schleppnetzfischerei in allen Schutzgebieten. Das Urteil des EuG ist noch nicht rechtskräftig. Dirk Sander und sein Fischerverband könnten gegen das Urteil des Europäischen Gerichts Rechtsmittel beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg einlegen.
Exona Hüseni aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Mittwoch.